Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Vielfalt in Christus. Ein Thema, was praktischer nicht sein kann. Ein Thema, wo keiner von uns sagen kann, betrifft mich in meiner Lebensphase momentan nicht so nähe diesem Thema können. Kann sich keiner von uns entziehen, liebe Leute. Und ich freue mich. Ich freue mich, dem Apostel Paulus zuzuhören. Heute Morgen, was sagt dieser Mann, wenn er über Vielfalt nachdenkt? Welche Schwerpunkte, welche Gedanken will der Herr uns heute durch seinen Brief, durch seine Worte weitergeben? Ich würde kurz beten. Wäre schön, wenn die können aufstehen, wir noch mal einmal kurz Bewegung haben und diese Zeit ganz bewusst dem Herrn anvertrauen. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass wir über dieses Thema miteinander nachdenken können, Herr. Vielfalt in dir. Und ich bin mir bewusst, dass jeder sofort irgendwelche Assoziationen hat, wenn er an dieses Thema denkt. Positive, vielleicht schmerzliche, vielleicht negative. Es ist ein Thema, was uns alle betrifft, womit wir alle konfrontiert sind. Und so bitte ich dich wirklich, dass du heute Morgen deinen guten Geist wirken lässt, Herr. Dass du uns dein Wort öffnest, Verständnis schenkst. Herr, dass du uns die Bereitschaft schenkst, uns zu hinterfragen, Dinge mitzunehmen für den Alltag. Korrekturbereit zu sein, und da bitten wir dich, Herr, dass du wirkst, dass du uns bereit machst, alles zur Seite schiebst, was vielleicht irgendwo stört, und dass du durch deinen guten Geist einfach in dieser Zeit wirkst. Vielen Dank, dass wir miteinander, so bunt wie wir hier sind, in der Gemeinde Detmold Nord, gemeinsam in dein Wort schauen dürfen und gemeinsam von dir lernen können. Amen. Als der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sich die Gesellschaft des auslaufenden 19. Jahrhunderts anschaute, sie analysierte, sie bewertete, formulierte er folgendes sehr bekanntes Gleichnis. Mit Sicherheit hat der eine oder das andere von euch schon mal gehört oder in einer Predigt gehört oder selber gelesen. Als er sich die Gesellschaft anguckte, formulierte er folgendes Bild. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfand sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jene zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine passende Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Ein bekanntes Bild. Wie gesagt, kennen wir wahrscheinlich. Und wie Schopenhauer das Ganze auf die Gesellschaft jetzt anwendet, wie er die Gesellschaft von hierher bewertet, ist recht schonungslos. Und schaut mal, was Schopenhauer sagt. So treibt das Bedürfnis nach Gesellschaft die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sich endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Das Bild an sich können wir sicherlich problemlos auf die Gemeinde anwenden. Auch wir haben das Bedürfnis, als Gemeinde Jesu Christi zusammenzukommen. Miteinander den gemeinsamen Glauben zu feiern, zu leben. Auch wir haben das Bedürfnis, uns gegenseitig zu stärken, uns zu wärmen, weil wir das Gefühl haben, manchmal ist die Welt da draußen so kalt und wir sind so anders. Auch wir machen die Erfahrung, dass es auch schmerzvoll sein kann, wenn man nah aneinander kommt. Aber der Lösungsansatz, die Anwendung von Schopenhauer, das wirft doch so manche Frage auf. Eine passende, eine mittlere Entfernung in Form von Höflichkeit und guter Sitte? Sicherlich sind das gute Eigenschaften. erstrebenswerte Eigenschaften. Aber stellst du auch die Frage, kann das für die Gemeinde Jesu das einzig Wahre sein? Sich höflich und gesittet ertragen bei einer mittleren passenden Entfernung? Ich freue mich mit euch heute über ein anderes Bild nachzudenken, was Paulus malt. Ein anderes Gleichnis, was er uns vor Augen stellt, wenn er über das Miteinander in der Gemeinde Jesu nachdenkt. Und wenn er jetzt dieses andere Bild malt, liefert er uns ganz andere Lösungsvorschläge, ganz andere Anwendungen. Anstatt einer passenden, mittleren Entfernung, wird Paulus sagen, persönliche Nähe. Anstatt Höflichkeit und feiner Sitte, wird Paulus sagen, Fürsorge und Verbundenheit. Dieses Bild finden wir in 1. Korinther Kapitel 12. Wer die Bibel hat, schlagt das gerne mit auf. Ich werde die Verse jetzt nicht an die Wand, an die Folie schmeißen. Da lade ich euch ein, mitzulesen. 1. Korinther Kapitel 12. Wir steigen ein miteinander in Vers 12. Und da schreibt Paulus, und wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist also das Bild, von dem Paulus her jetzt das Miteinander durchdenken wird. Und die Aussage ist eben die, in der Gemeinde Jesu vereint Gott unterschiedlichste Menschen in seinem Leib, im Leib der Gemeinde. So wie der menschliche Leib verschiedene Glieder hat, gehören auch zu Jesus, sagt Paulus, verschiedenste Menschen. Und die Distanz, die in der Gemeinde aufgehoben wird, die soziale Distanz, die kann größer und weiter nicht sein. Diese zwei Begriffspaare in Vers 13. Jude noch Grieche. Sklave noch Freier. Diese Doppelungen, sie drücken eine soziale Entfernung aus, wie sie in der Antike hätte nicht größer sein können. Ein gemeiner Jude wurde eigentlich so erzogen in seinem Verhältnis zu einem Heiden, dass ihm durch die Rabbiner und die rabbinische Lehre sehr deutlich gemacht wurde, mit diesen Menschen hast du nichts zu tun. Es nahm schon groteske Züge an. Eine rabbinische Verordnung lautete zum Beispiel, wenn du mitbekommst, als jüdische Gesellschaft, als jüdische Familie, im Ort gibt es eine Mischhochzeit. Eine jüdische Frau oder ein jüdischer Mann verheiratet sich mit einem eben griechischen, römischen Partner, dann hast du die Verantwortung, als Jude parallel zu der Hochzeit ein Leichenbegräbnis zu feiern. Da ist jemand gestorben, weil er sich mit einem Juden, mit einem Heiden eingelassen hat. Es war eine handfeste Verordnung. Genauso, wenn du als Jude siehst, dass eine Frau in den Wehen liegt, wirst du ihr bei der Geburt nicht helfen, auch wenn die Niederkunft tatsächlich kurz bevorsteht. Du fasst sie nicht an. Und jetzt kommt Paulus, da ist weder Grieche noch Jude. Wir haben alle den gleichen Geist, wir sind alle mit diesem einen Geist getränkt worden, sagt Paulus, in Jesus in der Gemeinde vereint. Und was Paulus jetzt in den nächsten Minuten herausstellen wird, ist ein Gedanke, liebe Korinther, diese Vereinigung der verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen ist kein Zufall eurer bunten Stadt. Denn keine Stadt in der damaligen Zeit war bunter als Korinth. Es ist Gottes Wille. Er hat euch so bunt zusammengestellt in seiner souveränen Absicht mit ganz konkreten Zielen. Vers 18 bezieht er das auf den natürlichen Leib und Paulus sagt, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Vers 24 wendet er das schon mal auf die Gemeinde an und er sagt, aber Gott hat den Leib zusammengefügt. So bunt. Weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Und wenn Gott dahinter steht, wenn es sein souveräner Akt ist, sein Wille ist, dann ist diese bunte Gemeinde ein Geschenk an dich. Was sein Werk ist, ist das Geschenk an dich. Dietrich Bonhoeffer hat mal ganz eine tolle Formulierung in seinem Buch Gemeinsames Leben weitergegeben und er schreibt, es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus Christus lebte mitten unter seinen Feinden. Zuletzt verließen ihn alle Jünger. Am Kreuz war er allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern. Und du darfst in der Gemeinde sein. Und du darfst im Leib mit integriert sein. Der Bund ist von Gott geschenkt, von Gott gewollt, mit ganz konkreten Zielen versehen. Deswegen ist der Leib bunt. Und weil es Gottes Gabe ist, wollen wir es als Geschenk annehmen. Manchmal ist es schwer, die Vielfalt als Geschenk wahrzunehmen. Es fordert uns heraus. Manchmal können wir einfach nur mitjubeln. Es gibt verschiedene Phasen. Und ich freue mich jetzt mit euch, zwei Schlussfolgerungen durchzugehen, die Paulus jetzt von diesem Tatbestand ableitet. Ihr seid zusammengefügt, unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichster Eigenart in dem einen Leib Christi. Von Gott gewollt, von Gott so zusammengestellt. Deswegen gelten für dich folgende zwei Schlussfolgerungen, lieber Korinther und liebe Gemeinde Detmold-Nord, die ich euch jetzt mitgeben möchte, sagt Paulus. Ich habe die erste so überschrieben. Weil Gott in der Gemeinde unterschiedlichsten Menschen in einem Leib vereint, kannst du nicht sagen, ich kann nicht das, was die anderen können, also brauchen sie mich nicht. In Versen 14 bis 16 schreibt Paulus Folgendes. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Die erwartete Antwort ist ja selbstverständlich. Wie grotesk! Was für eine absurde Aussage! Und wenn das Ohr, Vers 16, und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Ja, selbstverständlich. Die Frage drängt sich hier auf, Paulus, warum diese Ausführungen? Warum betonst du das hier, diese parallele Formulierung, Vers 15 und Vers 16, eine Aussage, die zweimal hervorgehoben wird? Paulus, was steckt dahinter? Logisch ist es doch eine Selbstverständlichkeit. Wisst ihr, ich glaube, Paulus greift hier eine sehr große seelsorgerliche Not aus der korinthischen Gemeinde auf. Dieser Text ist eingebettet in eine große Abhandlung des Apostels rund um das Thema Geistesgaben. Wie verstehe ich sie? Wie lebe ich sie? Und dieses Themenfeld war ein Themenfeld, was in der Gemeinde ja schwierige Züge bekommen hat. Es war ein Themenfeld, wo sich eine seelsorgerliche Notbahn gebrochen hat, weil in der Gemeinde alles umgedreht wurde. Geistesgaben, der Gemeinde von Jesus gegeben, um miteinander sich unterstützend im Glauben voranzugehen und zu wachsen, das wurde von den Korinthern umgedreht und die Korinther begannen, mehr auf die Geistesgabe an sich zu schauen und sich die Frage zu stellen, was sagt das denn über mich aus, wenn ich eine bestimmte Gabe habe? Und die Diskussion, was ist die größte, was ist die bedeutendste Gabe? Diese Diskussion wurde immer lauter und immer intensiver. Und es überrascht nicht, auf welche Antwort die Korinther gekommen sind. Die größte, die bedeutendsten Gaben, das sind die spektakulären. Heilungen. Das Reden in Sprachen, in Zungen. Und das war der Favorit. Anscheinend hat man sich darauf geeinigt, das ist die größte aller Gaben. Sie ist auffällig, sie ist spektakulär. Und wenn ich diese Gabe habe, oh, dann sagt das was über mich aus. Über mein Verhältnis zum Heiligen Geist. Und wenn ich diese größte Gabe habe, sagt das etwas über mich aus, welche Rolle ich im Leib Christi habe. Und die seelsorgerliche Not hinter diesem Gedankenkonstrukt ist mit den Händen zu greifen. Und was ist, wenn ich diese Gabe nicht habe? Sagt das über mich aus, dass der Heilige Geist mich irgendwie zurückgestellt hat? Sagt es über mich aus, dass ich im Leib Jesu in der hinteren Reihe unterwegs bin? Und der Schritt zu der Aussage in Vers 15, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, ist gar nicht mehr so weit weg. Das, was logisch völlig klar ist, wird emotional überlagert. Und emotional überlagert entsteht eine handfeste seelsorgerliche Krise. Und Paulus greift hier ein. In Vers 17 und 19 betont jetzt Paulus, wie unsinnig und wie grotesk es ist, eine Gabe in den Mittelpunkt zu stellen. Er sagt, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn der ganze Leib Gehör wäre, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Unsinnig. Logisch völlig unsinnig, bestimmte Geistesgaben überzubewerten, überzubetonen. Sagt Paulus, überleg doch mal. Du bist als Leib unterwegs, du verspürst einen Hunger, nicht nur einen Hunger, du musst Nahrung aufnehmen, du siehst das Essen, deine Augen sehen das Essen, das Wasser fließt im Mund zusammen, aber du kannst es nicht aufnehmen, weil du keine Hände hast. Unsinnig. In Dublin steht dieses Denkmal, ist das sogenannte Fermain Monument. Und dieses Denkmal erinnert an die schwärzesten Jahre in der Geschichte Irlands. In den Jahren 1845 bis 1852 erlebte Irland die größte Hungersnot ihrer Geschichte. Von den 8 Millionen Einwohnern, die damals in Irland lebten, verstarben 1 Million. 1,5 Millionen Einwohner wanderten nach USA aus. Von 8 Millionen über 2 Millionen weniger. Die größte Hungersnot, die ihre Wurzel darin hatte, dass die Iren einen fatalen Fehler gemacht hatten in der Landwirtschaft, nämlich den, sie haben auf die Kartoffel, auf das Nahrungsmittel schlecht hingesetzt. Die Kartoffel war billig, leicht anzubauen, brauchte nicht viel Ackerfläche, jeder konnte das tun und man setzte zu 100% auf die Kartoffel als das Grundnahrungsmittel. Es wurde sehr einseitiger Ackerbau betrieben, Monokultur und die Folgen könnt ihr euch ja ausmalen. Der Boden wies Mängel auf, Bakterien fehlten, Nährstoffe fehlten im Boden, weil man nur noch Kartoffeln angebaut hat. Und weil der Boden so viele Mängel aufwies, kam Kartoffelfäule auf und es kam über 7 Jahre hinweg, Jahr für Jahr, zu einer Missernte. Von 8 Millionen, 2,5 Millionen weniger. Schwärzeste Stunden. Bestimmte Geistesgaben in den Mittelpunkt zu stellen, ist nicht nur absurd, es ist auch gefährlich. Das Wohlergehen der Gemeinde, ihr Lieben, kann sich nicht auf einige wenige Geistesgaben stützen, die wir mit allen Mitteln pushen in unserer Reihe haben wollen. Das Wohlergehen der Gemeinde Gottes gründet in der Vielfalt der Geistesgaben. Wenn wir hier nur Lehrer hätten Und so wie ich mich kenne, wird die Atmosphäre sehr schnell sehr nüchtern, sehr rational und recht kalt. Da brauchen wir die Leute, die die Gabe der Gastfreundschaft haben, die Wärme in die Gemeinde hineinbekommen, die tatsächlich Herzlichkeit in die Gemeinde hineinbringen durch ihre Art. Wenn wir nur Leute hätten, die die Gabe der Ermahnung haben, würden wir uns nur um uns selbst drehen, nur um unsere eigenen Anliegen. Der Blick nach außen würde verloren gehen. Wir brauchen Leute, die die Gabe des Evangelisierens haben. Davon hängt unser Wohlergehen ab, von der Vielfalt der Geistesgaben. Als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dass diese Frage, die in Korinth so zentral war, was ist die größte, die bedeutendste Gabe, mich an eine andere Frage erinnert hat, von den Jüngern an Jesus. Herr, wer ist der Größte im Reich Gottes? Wie antwortet Jesus den Jüngern da, wo sie unterwegs sind nach Jerusalem? Jesus sagt, der Größte im Reich Gottes ist nicht der Auffälligste. Jesus sagt, der Größte im Reich Gottes ist der Wirksamste. Jesus sagt, der Größte im Reich Gottes ist nicht der, der bestaunt wird. Jesus sagt, der Größte im Reich Gottes ist derjenige, der sich zurücknimmt und dient. Und das Gleiche gilt für die Geistesgaben, ihr Lieben. Die größte und bedeutendste Geistesgabe ist nicht die auffälligste. Es ist die wirksamste. Die größte und bedeutendste Geistesgabe findet sich nicht dort, wo ich die Geistesgabe hier auf der Bühne auslebe, in einer absoluten Art und Weise, dass alle mich bestaunen. Die größte Geistesgabe findet sich dort, wo ich mich der Not des anderen annehme, ihm mit meiner Gabe diene und ihm verhelfe. Die größte Gabe ist doch die, wo ich mir die Not des anderen zu Herzen nehme, ihr begegne, wo ich liebevoll unter die Arme greife und Gemeinde baue. In welcher Form das geschieht, ist völlig zweitrangig. Vielleicht stehst du hier vorne und predigst zwischendurch. Vielleicht bist du derjenige, der immer wieder nach vorne laufen muss, das Mikro hier vorne anmachen muss, weil es nicht funktioniert. Vielleicht bist du derjenige, der Fürbitte tut in den hinteren Reihen der Gemeinde. Vielleicht bist du derjenige, der einlädt, Gäste bewirtet, verwöhnt, Gastfreundschaft lebt. Entscheidend ist nicht das, was ich tue, entscheidend ist das, was mein Tun bewirkt. Das ist die größte Geistesgabe. Und nicht die, ob ich in Sprachen rede oder nicht. 14 schreibt Paulus Folgendes. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Warum? Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Warum ist er größer? Weil er die Gemeinde erbaut. Das ist die größte Gabe. Sag nicht, ich kann nicht das, was die anderen können, also brauchen sie mich nicht. Schau auf das, was der Herr dir gegeben hat. Und lebe es in einer Art und Weise aus, dass du von Liebe getrieben der Gemeinde damit dienst. Dann hast du wirklich eine Position im Leib inne, wo Paulus sagt, und ob du gebraucht wirst und ob du dazugehörst, weil du Gemeinde damit aufbaust. Zweiter Gedanke. Weil Gott in Jesus, in der Gemeinde, verschiedenste Menschen zusammenführt, kannst du auch nicht sagen, ich kann alles, was die anderen können, also brauche ich sie nicht. Paulus schneidet das Thema ab Vers 20 an. Und liebe Leute, was jetzt kommt, ist so unendlich wichtig für jede Gemeinde. Für jedes Leben in Vielfalt, für jedes Ertragen der Vielfalt. Paulus schreibt ab Vers 20 Folgendes. Oh, Entschuldigung, ja, jetzt bin ich da. Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das nicht nur auf der Ebene der Geistesgaben, sondern das Angewiesensein geht noch viel tiefer. Es betrifft unser Wesen. Und das nimmt Paulus jetzt in den Blick. Jetzt wird es weiter. Jetzt wird es breiter. Von den Geistesgaben ausgehend auf unser Herz, auf unser Charakter. Und Paulus schreibt weiter in Vers 22, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Hier nimmt Paulus erstmal die Tatsache in den Blick, dass der Leib, den Gott geschaffen hat, ein Leib ist, der eben nicht nur aus starken Gliedern besteht. Paulus sagt, es ist nun mal Fakt, dass der menschliche Leib, dass die Glieder sich im Leib unterscheiden, das nicht nur im Blick auf ihre Funktion, sondern auch im Blick auf ihr Wesen. Es gibt scheinbar schwächere Glieder, sagt Paulus. Und die sind notwendig. Jetzt schaut, wie Paulus diese schwächeren Glieder ab Vers 23 weiter beschreibt und umschreibt. Diese schwächeren Glieder und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Wohlanständigen brauchen es aber nicht. Diese schwachen Glieder von Vers 22 sind Glieder, sagt Paulus, Vers 23, die weniger ehrbar sind. Es sind Glieder, sagt Paulus, die weniger anständig sind. Der eine und der andere hat sich das bestimmt schon gedacht, worum es hier geht. Es geht hier um die Geschlechtsorgane. Auch die, sagt Paulus, gehören zum Leib. Und diese Geschlechtsorgane, diese Glieder, sagt Paulus, sie sind empfindlich. Sie sind anfällig. Sie sind nicht gerade edel, weniger anständig, sagt Paulus. Sie sind nicht gerade zum Vorzeigen gedacht. Sie bewirken ganz schnell ein Schamgefühl in uns. Aber, sagt Paulus, Vers 23, diese schwachen Glieder sind notwendig. Sie sind von Gott an den Leib gebunden worden. Ich meine, Gott hätte ja einen Leib anders formen können, wie so ein Panzer. Absolut unempfindlich, überall. Nichts Schamhaftes, sondern nur etwas Ansehnliches, etwas Vorzeigbares. Hat Gott nicht getan. Er hat Glieder an den Leib gepflanzt, sagt Paulus, die weniger ehrbar sind. Er hat Glieder an den Leib gepflanzt, sagt Paulus, die weniger anständig sind. Und diese Glieder braucht der Leib. Auf der leiblichen Ebene natürlich, hier wissen wir das, warum wir das brauchen, für die Fortpflanzung. Ohne diese Glieder würden wir hier nicht sitzen. Und Paulus sagt, diese Glieder auf der leiblichen Ebene, wie geht ihr mit ihnen um? Schaut mal Vers 23. Und die uns weniger ehrbaren am Leib, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Der Gedanke, die umgeben wir mit mehr Ehre, meint, bei ihnen machen wir uns am meisten Mühe, wenn es darum geht, sie zu bedecken, ihnen die Schamhaftigkeit zu nehmen, wenn es darum geht, sie zu pflegen. Dieses sie bekommen mehr Anstand meint, wir sind im Blick auf diese Glieder am meisten mit Respekt und Anstand verbunden, wenn wir an sie denken und mit ihnen entsprechend umgehen. Was bedeutet das jetzt für die Gemeinde? Paulus, warum führst du dieses Bild an? Wie gesagt, auf leiblicher Ebene ist uns völlig klar, dass wir diese Glieder brauchen, die von Gott genau bewusst an diesen Leib hineingestellt worden sind für die Fortpflanzung. Aber was hat das Ganze mit Vielfalt zu tun? Ab Vers 24b fängt Paulus an, das Ganze fließend auf die Gemeinde anzuwenden. Und er sagt, aber Gott hat den Leib zusammengefügt, in all seiner Vielfalt. Und dabei den Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Warum größere Ehre? Warum diese große Anerkennung und Fürsorge, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern damit die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Das ist das Ziel. Es gibt in der Gemeinde Schwache. Es gibt in der Gemeinde Jesu Menschen, lass mich das mal bildlich gebrauchen, die weniger ehrbar sind. Menschen, die wir nicht so gerne vorzeigen würden. Menschen, die vielleicht schamloser sind. Menschen, die vielleicht wirklich mit vielen Dingen kämpfen. Menschen, die anfällig sind, die besonderer Pflege bedürfen. Es gibt diese schwachen Menschen in der Gemeinde. Und Paulus sagt, liebe Leute, das ist doch keine Last für euch. Liebe Leute, diese schwachen Glieder sind besonders notwendig für euch. Warum sind sie notwendig, Vers 25? Damit ihr dieselbe Sorge füreinander habt. Wie du deine Geschlechtsorgane pflegst, pfleg den Schwachen in deiner Gemeinde. Und das ist keine Last. Paulus sagt in Vers 22, die schwachen Glieder sind notwendig. Worin sind sie notwendig? Wir brauchen als Gemeinde Jesu diese schwachen Glieder, um uns um sie zu kümmern. Wir brauchen diese schwachen Glieder, damit wir lernen, sie mit Ehre und Anständigkeit zu umgeben. Wir brauchen diese schwachen Glieder, damit gelernt wird, sich Mühe zu geben und ihren Mangel zu bedecken. Wir brauchen diese schwachen Glieder, um zu lernen, fürsorglich zu sein. Schaut mal, 1. Korinther 13, die wohl bekanntesten Verse der Bibel weltweit. Und das schreibt Paulus ab Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet nicht das Böse an, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wie willst du als Gemeinde Jesu diese Liebe lernen, wenn du keine Schwachen in der Gemeinde hast? Wenn alle in der Gemeinde stark sind, wenn alle in der Gemeinde vorzeigbar sind, wenn alle in der Gemeinde die Ehrbaren sind, wenn alle in der Gemeinde diejenigen sind, die wir der ganzen Welt zeigen, wie willst du diese Liebe lernen? Wie willst du Barmherzigkeit lernen? Wie willst du lernen, Dinge zu ertragen? Wie willst du lernen, nicht auf das Deine zu schauen, auf das des Anderen? Wir brauchen, und das ist der provokante Punkt von Paulus hier, wir brauchen die Schwachen in der Gemeinde. Sie sind keine Last. Du brauchst sie. Schaut mal die Argumentation des Paulus. Er beginnt in Vers 12 mit dem Gedanken, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Und als Leib Christi sind wir bunt und als Leib Christi gehören zu diesem Leib auch die schamhafteren, schwächeren Organe. Und liebe Leute, wir brauchen die schwachen Glieder in der Gemeinde dringend, damit wir lernen, wie Jesus zu sein. Denn er hat sich den Schamlosen angenommen. Denn er hat sich den weniger Ehrbaren angenommen. Denn er ist zu den Empfindlichen gegangen und hat sie geheilt. Und wenn Jesus zu den Schamlosen gegangen ist, wenn Jesus die Sünde der Nicht-Ehrbaren bedeckt hat und wir sein Leib sind, dann sollten wir das doch tun. Dann sollten wir das doch auch lernen. Und deswegen sagt Paulus, ihr habt schwache Glieder in eurer Mitte und ihr braucht sie. Es geht hier nicht darum, der Schwachheit zu frönen, die Schwachheit hochzuhalten, das Schamlose, Nicht-Ehrbare hochzuhalten, Sünde zu tolerieren, darum geht es hier nicht. Es geht darum, ihr habt sie, ganz einfach. Gott stellt sie in eurer Mitte und ihr braucht sie. pflegt sie, bedeckt ihre Scham. Seid da, wo ihre Not ist, wo ihre Schwachheit ist und schützt die Schwachheit dieser Glieder. Das ist der Gedanke hier. Und das in einer Art und Weise schiebt Paulus hinterher, die nichts mit technischen Aspekten zu tun hat, sondern sorgt für die schwachen Glieder. Eingebettet, umgeben von einem Geist der Teilhabe, von einem Geist des Miteinanders. Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle mit. Sorgt euch um die Schwachen. Umgeben und eingebettet vom tiefen Gefühl der Verbundenheit. Ich sorge mich um sie. Gott hat sie in den Leib gestellt und wenn dieses Glied leidet, leide ich mit. Ich identifiziere dich mit ihnen. Wenn hier vorne jemand steht und große Not hat, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat, dann will ich mitleiden. Wenn jemand sich freut, dass er eine neue Arbeitsstelle bekommen hat, dann will ich mitjubeln. Ich will es nicht nur technisch aufnehmen. Schaut mal dieses Bild. Bewegt mich. Ein Mädchen, das im Vergleich zu ihrem Vater wirklich schwach ist. Körperlich klein, empfindlich, weniger leistungsfähig. Ein Mädchen, das zudem auch noch irgendwie begrenzt, behindert ist. Sie kann nicht hören. Und deswegen dieses Hörgerät verbunden mit dem Gehirn, anscheinend ist es sehr dramatisch. Und der starke Papa nimmt sich seines Kindes an, seiner Not an. Viel ist bei ihm innerlich anscheinend im Gange, emotional. Er nimmt es nicht technisch an. Er versucht, sein Kind zu trösten, die Last mitzutragen, dem Kind zu zeigen, du bist nicht allein. Und er tätowiert sich das gleiche Muster auf seinen Kopf, um einfach zu sagen, du bist nicht alleine, ich tröste dich. Ich nehme mich deiner Not an, du bist die Schwache. Und ich schütze deine Schwachheit und ich gehe auf sie ein. Sag nicht, ich kann alles, was die anderen können, ich brauche sie nicht. Doch du brauchst sie. Die Gemeinde Jesu ist vielfältig. Vielfältig in ihren Geistesgaben. Vielfältig in ihrer Zusammenstellung. Starke und Schwache, alle sind miteinander unterwegs und wir brauchen einander. Und ich bete und ich wünsche, dass diese Sätze, die Paulus hier formuliert, uns nachgehen. Und wir lernen gerade mit diesem Aspekt der Schwachheit gut umzugehen. Wenn du Momente der Schwachheit hast, versteck sie nicht. Ignoriere sie nicht. Überspiel sie nicht. Sei offen, soweit es geht. Sei ehrlich, soweit es geht. Komm hier nach vorne in einem Gottesdienst und teile dich mit. Wir brauchen dich. In deiner Schwachheit. Wir brauchen dich nur, weil du stark bist, wir brauchen dich auch, wenn du schwach bist als Gemeinde. Wir brauchen dich. Wir wollen lernen, Liebe zu leben und Schwachheit zu bedecken. Wir als Gemeinde, lass uns darauf Acht haben, wie wir mit Schwachen in der Gemeinde umgehen. Sozial Schwache, Schwache im Glauben, Schwachen in der Moral, in der Ethik, auf der Beziehungsebene, da gibt es ganz, ganz viele. Wir wollen sie nicht liegen lassen, wir wollen sie nicht ignorieren, wir wollen sie nicht überfahren. Wir wollen an ihnen lernen, was 1. Korinther 13 bedeutet.